Es gab eine Wendeltreppe, die von der Bäckerei zum Dach des Theaters führte. Direkt unter dem Blechdach konnte man durch einen Schacht kriechen, der einst zu der riesigen Klimaanlage gehörte. Durch eine Luke gelangte man dann hinunter in einen Raum, wo, gleich einem prähistorischen Tier, ein alter Filmprojektor stand. Durch Öffnungen in der Wand konnte man verfolgen, was auf der erleuchteten Bühne geschah. Donna Esmeralda wusste, dass die Bäcker bei den Proben zuschauten, wenn sie Zeit hatten. Sie hatte uns sogar dazu ermuntert, damit wir ihr dann erzählten, wie das Gesehene uns gefiel. Ich, der ich Bäcker bin und erst mit 15 lesen lernte, kann mich natürlich nicht über das Theater äußern, das Donna Esmeralda und ihre Schauspieler schufen. Trotzdem scheint es mir, dass viele der jungen Schauspieler begabt waren. Zumindest glaubten wir aus der Bäckerei an das, was sie machten, an die Personen oder Tiere, die sie darstellten, und wir haben oft gelacht. Aber ich glaube auch sagen zu können, dass Donna Esmeralda keine gute Stückeschreiberin war. Oft krochen wir durch den Schacht und hörten, wie Donna Esmeralda sich mit den Schauspielern stritt. Die Schauspieler verstanden nicht, was sie mit ihrem Stück sagen wollte. Und Donna Esmeralda war wütend, weil sie nicht in der Lage war, es den Schauspielern plausibel zu machen. Mitunter gab es fürchterliche Auftritte, als wären die Proben an sich schon dramatische Aufführungen. Doch es endete immer damit, dass Donna Esmeralda ihren Willen durchsetzte. Sie war es, die den Schauspielern ihren Lohn bezahlte. Sie war es, die den längeren Atem hatte. Es gab Momente von großer Magie auf der kleinen Bühne, beleuchtet von altmodischen Scheinwerfern, die ab und zu mit lautem Knall erloschen. Noch immer sehe ich vor mir, wie Geister über der Bühne schwebten, in Form von gelben Stoffblumen, die Donna Esmeralda persönlich ausstreute, während sie an lebensgefährlich morschen Seilzügen unter dem Schnürboden hing. Die Schauspieler wanderten durch Zeit und Raum, geführt von Donna Esmeraldas unbegreiflichen Stücken. Wir weiß gekleideten Bäcker kletterten in den Deckenschacht oder saßen im oberen Rang auf Zeitungen, um die Stühle nicht zu beschmutzen, und unser Lachen galt Donna Esmeralda als Signal, dass die Inszenierung fertig war und es somit Zeit wurde, den Kassenschalter zu öffnen und eine neue Premiere anzukündigen. Für mich, José Antonio Maria Vaz, bedeutete es ein neues Leben. Als ich vor Donna Esmeraldas Augen trat und Gnade und Arbeit fand. Später dachte ich manchmal, auch wenn mein Vater in seinem ganzen Leben nichts anderes getan hat, als zu schwatzen, so hatte er doch recht, was meine Hände betraf. Ich war wirklich ein Bäcker. Ich war auf dem richtigen Platz im Leben gelandet, den alle suchen, aber so wenige wirklich finden. Ich fand Freunde unter den anderen Bäckern und den spöttischen Mädchen, die hinter der Theke standen und das frische, duftende Brot verkauften. Ich lernte all die Menschen kennen, die rings ums Theater wohnten, auf der breiten Avenue, die mitten durch die Stadt führte, zur alten Festung hin, wo Dangeanquis Reiterstandbilder verlassen herumstanden. Nicht zuletzt freundete ich mich mit all den Straßenkindern an, die in Pappkartons und rostigen Autowracks wohnten und von dem lebten, was sie in Mülltonnen fanden, was sie stehlen und dann verkaufen oder verkaufen und anschließend zurückstehlen konnten. Dort hörte ich auch zum ersten Mal von Nelio. Wer es war, der seinen Namen erwähnte, weiß ich nicht mehr. Vielleicht irgendein beliebiger Kunde im Laden, der gerade Brot kaufte. Ganz genau erinnere ich mich jedoch daran, wie die Worte fielen. Die Worte, durch die ich zum ersten Mal erfuhr, dass es ein bemerkenswertes Straßenkind mit Namen Nelio gab. Der Präsident sollte ihn zu seinem Berater machen. Er ist der klügste Mensch, den es in unserem Land gibt. Einige Tage später zeigte ihn mir Dinoka, eins der Mädchen, die Brot verkauften. Sie deutete auf eine Gruppe von Straßenkindern, die ihr Hauptquartier direkt vor dem Theater hatten. Der Junge, der Nelio sein sollte, war der kleinste von allen. Damals war er wohl ungefähr 9. Er hat noch nie Prügel bekommen, sagte die Noka bewundernd. Stell dir vor, ein Straßenkind, das keine Prügel bekommen hat. Das Leben der Straßenkinder war hart. Waren sie erst auf der Straße gelandet, gab es meist kein Zurück. Sie lebten im Schmutz, schliefen in ihren Pappkartons und den verrosteten Autos, holten sich zu essen, wo sie etwas fanden, tranken Wasser aus den geborstenen Fontänen, die noch aus Donjon-Kies-Zeiten stammten. Wenn es regnete, kickten sie oft Schlamm auf die Autos, die vor den Banken parkten, und übernahmen anschließend unschuldsvoll das Waschen, wenn die Besitzer herauskamen, um ihren Nachmittagskaffee im Scala oder Continental zu trinken. Sie klauten, wo sich eine Möglichkeit bot. Sie schleppten Mehlsäcke für Donna Esmeralda und bekamen dafür altbackenes Brot. Und sie wussten, leichter würde das Leben nie werden. Die verschiedenen Gruppen von Straßenkindern hatten ihre abgegrenzten Reviere. Und sie organisierten ihr Leben in kleinen Diktaturen, in denen der Anführer die unbeschränkte Macht besaß, zu richten und zu bestrafen. Oft gerieten sie in Schlägereien, ob untereinander, ob mit anderen Gruppen, die in ihr Territorium eindrangen, ob mit der Polizei, die sie stets des Diebstahls all dessen verdächtigte, was gerade nicht aufzufinden war. Sie kamen aus verschiedenen Gegenden, und alle hatten sie ihre eigene Geschichte. Einige hatten ihre Eltern in dem langen Krieg verloren, andere hatten keine Erinnerung daran, dass sie je Eltern hatten. Viele waren von ihren Stiefeltern abgehauen, andere hatte man regelrecht vor die Tür gesetzt, wenn es zu Hause keinen Platz und nichts mehr zu essen für sie gab. Aber sie lachten immerzu. Zuweilen stand ich draußen auf der Straße, wenn die Hitze in der Bäckerei zu groß war und man das Brot noch nicht aus den Öfen ziehen konnte, und schaute ihnen zu. Und immer lachten sie, auch wenn sie hungrig waren, müde oder krank. Eine Fülle von Geschichten gab es über Nelio. Über seine List und Schlauheit, über seine Fähigkeit, Recht zu sprechen und nicht zuletzt darüber, wie er es schaffte, sich nicht verprügeln zu lassen. Ich hörte auch Gerüchte, er besäße magische Kräfte. Er trüge den Geist eines verstorbenen Curandero in sich, der am Anbeginn der Zeiten, als die Stadt noch kaum vorhanden war, seine Macht über die Menschen ausgeübt hatte, die an der breiten Flussmündung lebten. Ich wusste also, dass es ihn gab. Ich hatte begriffen, dass er etwas Besonderes war. Aber ich hatte nie mit ihm geredet. Nicht vor dieser Nacht, als ich allein in der Bäckerei war und plötzlich das durchdringende Knallen aus dem leeren Theater hörte. Ich raste die Wendeltreppe hoch und schlich hinauf auf den oberen Rang. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass die Scheinwerfer auf der Bühne angeschaltet waren. Auch stand da ein Bühnenbild, das ich noch nicht kannte. Und mitten im Licht lag Nelio. Das Blut floss aus seinem Körper. Es wirkte fast schwarz auf seinem weißen Hemd aus indischer Baumwolle. Ich stand mit klopfendem Herzen im Dunkel und versuchte zu überlegen, wer hatte auf ihn geschossen? Warum lag er mitten in der Nacht auf der Bühne, gebadet in Scheinwerferlicht und Blut? Ich horchte auf Geräusche, aber es war ganz still. Dann hörte ich, dass er röchelte, wie er da auf der Bühne lag. Ich tastete mich die dunklen Treppen hinab, voller Angst, jemand würde aus dem Dunkel auftauchen und auch auf mich eine Waffe richten. Als ich schließlich die Bühne erreichte und neben ihm auf die Knie fiel, dachte ich, er wäre schon tot. Aber als hätte er mich gehört, schlug er die Augen auf. Sie waren ganz klar, obwohl er sehr viel Blut verloren hatte. »Ich hole Hilfe«, sagte ich. Schwach schüttelte er den Kopf. »Trag mich hinauf aufs Dach«, sagte er. »Ich brauche nichts als Luft.« Ich band meine Schürze ab, klopfte den Mehlstaub heraus und riss sie in Streifen. Dann verband ich ihm den Brustkorb, in den ihn der Schuss getroffen hatte, hob ihn hoch und trug ihn die enge Treppe hinauf aufs Dach. Ich hatte da oben eine Matratze liegen, die ich eines Morgens bei einem der Mülleimer vor der Bäckerei gefunden hatte. Darauf legte ich ihn. Ich brachte mein Gesicht dicht an seinen Mund, um zu spüren, ob er noch atmete. Als ich sicher war, dass er noch lebte, eilte ich hinunter zu den Öfen, holte Wasser und eine Lampe und kehrte aufs Dach zurück. Ich muss Hilfe holen, sagte ich noch einmal. Hier kannst du nicht liegen bleiben. Wiederum schüttelte er den Kopf. Ich will hier bleiben, sagte er. Ich werde nicht sterben, noch nicht. Seine Stimme klang so bestimmt, dass ich nicht zu protestieren vermochte, auch wenn ich zu innerst wusste, dass er mehr als alles andere einen Arzt brauchte. Er drehte den Kopf und sah mich an. »Hier ist es kühl«, sagte er, »hier will ich bleiben.« Ich saß an seiner Seite auf der Matratze. Hin und wieder, wenn er zu schlafen schien, ging ich hinunter zu den Öfen und passte auf, dass das Brot nicht anbrannte. Lange bevor der Morgen dämmerte, schlug er wieder die Augen auf. Da floss das Blut nicht mehr. Der Verband an seinem mageren Brustkorb war steif geworden. »Die Stille«, sagte er. »Hier wage ich es, meine Geister freizulassen.« Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Die Worte waren merkwürdig. Aus dem Munde eines Jungen, der erst 10 Jahre alt war, was meinte er? Viel später würde ich es verstehen. Das war alles, was er sagte. Den Rest der Nacht, dieser ersten Nacht, blieb er stumm. Die zweite Nacht. Warum, habe ich mich manchmal gefragt, weckt der Sonnenaufgang eine solche Wehmut in meiner Seele? Oft habe ich da oben auf dem Dach gestanden, nach einer langen Nacht in der Bäckerei, wo die Hitze mitunter so stark ist, dass ich das Gefühl habe, wahnsinnig zu werden. Vielleicht ist die Wehmut ein Gruß von den Geistern, die sich sogar um einen einfachen Bäcker kümmern. Eine Erinnerung an die Vergänglichkeit, die auch mich erwartet. Doch gerade an diesem Morgen, am zweiten Tag, als Nelio schon viele Stunden auf der schmutzigen Matratze gelegen hatte, blieb mir keine Zeit, an die Geister zu denken. Gewöhnlich säuberte ich mich an einer Wasserpumpe auf der Rückseite des Theaters vom Staub und Schweiß der langen Nacht in der Bäckerei. Dann ging ich in der Regel heimwärts durch die Stadt, die morgens noch frisch roch, in das Haus, das ich mit einem meiner Brüder, Augustinio, und seiner Familie teilte, in einem Bairro, der an einem der längsten Hänge an der Flussmündung emporkletterte. Doch an diesem Morgen blieb ich hier. Das war nicht ganz ungewöhnlich, denn es kam vor, dass ich mich zum Schlafen in den Schatten eines Baums legte, der vor vielen Jahren zwischen dem Theater und dem Laden des indischen Fotografen Wurzeln geschlagen hatte. Ich war auch der Einzige, der je aufs Dach stieg. Ich hatte die fast unsichtbare Verlängerung der Wendeltreppe und die verrostete Blechtür als mein persönliches Geheimnis für mich behalten. Ich war nicht einmal sicher, ob Donna Esmeralda wusste, dass es sie gab. An diesem Morgen, als Nelio mit seinem keuchenden Atem da oben auf dem Dach lag, konnte ich nicht heimgehen. Ich musste bleiben. Rasch wusch ich mich an der Pumpe und ging dann zu Frau Muvulene, die ein paar Häuserblocks vom Theater entfernt in einer Garage hinter dem Gericht wohnte. Frau Muvulene war eine berüchtigte Fetischera gewesen, damals, als die weißen Kolonialherren ungeschickt und mit wachsender Resignation versucht hatten zu verbieten, was sie als unseren primitiven Aberglauben betrachteten. Die Weißen hatten nicht verstanden, welche Bedeutung die Geister für das Leben eines Menschen haben. Sie hatten nicht begriffen, dass es notwendig ist, sich mit den Seelen der Ahnen gutzustellen. Sie hatten nicht begriffen, dass das Leben eines Menschen ein ständiger Kampf ist, um die Geister bei Laune zu halten. Nun machte ich mich also auf den Weg zu Frau Muvulene, und sie lächelte mit ihrem zahnlosen Mund, als sie mich kommen sah. Ich sagte ihr, dass ich Kräuter bräuchte, zur Heilung für einen jungen Mann, dessen Brustkorb verletzt worden war und der anschließend viel Blut verloren hatte. Frau Muvulene fragte nie danach, was geschehen war. Hingegen wollte sie wissen, ob Nelio Linkshänder sei, ob er an einem Sonntag geboren wurde oder an einem Tag, an dem Winde von Norden wehten. Ich antwortete wahrheitsgemäß, das wisse ich nicht. Frau Muvolene seufzte und beschwerte sich über meinen schlecht vorbereiteten Besuch. Dann mischte sie einige zerstampfte Blätter mit einer dünnen, durchsichtigen Flüssigkeit und füllte sie Flasche, die früher Rasierwasser enthalten hatte. Ich zahlte und eilte zurück in die Bäckerei. Frau Muvolenes Anweisungen entsprechend verdünnte ich den Inhalt der Flasche mit Wasser und ging hinauf aufs Dach, wo Nelio lag. Er hatte sich nicht bewegt, seit ich ihn verlassen hatte, sondern lag regungslos auf der Matratze. Ich dachte flüchtig, er sei tot. Aber als ich neben ihm niederkniete, schlug er die Augen auf und sah mich an. An seiner Stirn fühlte ich, dass er Fieber hatte, und ich hoffte, Frau Muvolene hätte die besten Kräuter gemischt, die sie besaß. Nelio war damals 10 oder 11. Dennoch hatte ich das Gefühl, es sei ein sehr alter Mann, der vor mir auf der Matratze lag. Ob es daran lag, dass das harte Leben als Straßenkind ein anderes Altern mit sich brachte als bei uns gewöhnlichen Menschen? Ich hörte an seinem Atem, dass er wieder in tiefen Schlaf gefallen war. Es schien, als hätten Frau Muvolenes Kräuter sofort das Fieber gedämpft. Seine Stirn fühlte sich schon weniger heiß an. Da es noch früh am Morgen war, wusste ich, dass das Theater noch leer sein würde. Die Schauspieler fingen selten vor 10 mit der Probe an. Nelio schlief, sein Atem ging jetzt ruhig, und ich stieg die Wendeltreppe hinunter und kehrte auf die Bühne zurück, wo das nächtliche Drama stattgefunden hatte. Die alte Putzfrau Kaschilda ging mit einem Lappen herum und schlug auf die Stühle, dass der Staub aufwirbelte. Der Zuschauerraum war immer unsauber, da Kaschilda alt und müde war. Aber Donna Esmeralda brachte es nicht übers Herz, sie zu entlassen. Als ich jetzt den Raum betrat, bemerkte sie meine Anwesenheit nicht. Ich sah zur Bühne und entdeckte, dass die Kulisse, die dort nachts gestanden hatte, verschwunden war. Ich traute meinen Augen kaum. Hatte ich mich getäuscht? Nein, ich war mir sicher. Es war weder Einbildung gewesen noch ein Traum. Da war ein Bühnenbild gewesen, ein blauer, endloser Himmel, eine Landschaft mit wogendem Elefantengras. Und jetzt keine Spur mehr davon. Da stand nur eine einsame Tür als Markierung für das neue Stück, das Donna Esmeralda seit kurzem probte. Wieso hatte Nelio da im Scheinwerferlicht auf der Bühne gelegen? Was war in den nächtlichen Stunden in dem leeren Theater geschehen? Wer hatte auf ihn geschossen? Ich betrat die Bühne und sah den dunklen Blutfleck. Es war richtiges Blut, keine übrig gebliebene theatralische Illusion. Ich verließ die Bühne und kehrte aufs Dach zurück. Nelio schlief. Ich dachte, ich sollte seinen Brustkorb neu verbinden. Doch ich wollte ihn nicht berühren, ihn nicht wecken. Ich setzte mich an einem der Schornsteine in den Schatten und sah auf die Stadt hinaus. Von fern erreichten mich die Geräusche all der Menschen, die sich wie jeden Tag aufs Äußerste anstrengten. Offenbar war ich im Schatten des Schornsteins eingeschlummert. Als ich aufwachte, war es schon später Nachmittag. Ich setzte mich mit einem Ruck auf und wusste zuerst nicht, wo ich mich befand. Dann erinnerte ich mich an das, was geschehen war, und ging zu der Matratze, auf der Nelio lag. Er schlief. Sein Gesicht war sehr bleich, aber sein Atem ging noch immer ruhig und seine Stirn war kühl. Da ich hungrig war, verließ ich das Dach und ging hinunter in den kleinen Hof auf der Rückseite der Bäckerei, der ein Dach aus geflochtenen Palmblättern hat. Dort nehmen die Bäcker ihre Mahlzeiten ein. Und der Koch Albano hatte noch etwas von dem Gericht aus gekochtem Reis und Gemüse übrig, das er früher am Tag serviert hatte. Als ich meinen Teller bekam und zu essen anfing, merkte ich, dass ich sehr hungrig war. In wenigen Stunden würde ich wieder an die Arbeit gehen. Es würde eine lange Nacht werden. Und ich wusste nicht, wie lange Frau Muvolenes Kräuter das Fieber dämpfen würden. Ich hatte gerade aufgegessen und den Teller weggeschoben, als Albano, der groß und dick ist und immer stark nach einem Rasierwasser eigener Mixtur riecht, sich mir gegenüber auf die Bank setzte und sich mit seiner verschmierten Schürze den Schweiß vom Gesicht wischte. »Die Polizei ist hier gewesen«, sagte er. Mir stockte der Atem. »Weswegen denn?« »Jemand hat nachts Schüsse gehört«, sagte Albano. »Von hier, aus der Bäckerei oder aus dem Theater. Hast du irgendwas gehört?« »Albano ist ein Freund. Ich mag ihn, nicht nur das Essen, das er kocht. Ich hätte ihm sagen können, wie es war. Es hätte mir gut getan, Nelio mit jemand zu teilen. Trotzdem sagte ich nichts. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ich glaube, es lag daran, dass ich ahnte, Nelio hätte es nicht gewollt. Als ich ihn aufs Dach trug, hatte er von der Stille und dem Schweigen gesprochen. Und ich hatte es so verstanden, dass er allein sein wollte, allein mit seinen Schmerzen und den Gedanken, die nur er selber kannte. »Nichts«, sagte ich. »Hätte jemand einen Schuss abgefeuert, ich hätte es bestimmt gehört.« »Genau das haben wir auch geantwortet. Haben Sie euch geglaubt?« »Wer weiß schon, was die Polizei glaubt«, erwiderte Albano. »Wen interessiert das überhaupt?« Ich ging zur Bäckerei und bereitete mich auf die Nacht vor, sprach mit Giulio, dem Jungen, der mein Teigmischer war, und wies ihn an, wie viel Mehl er aus dem Lager holen sollte. Wenige Stunden später waren wir allein, und kurz vor Mitternacht ging auch Giulio nach Hause. Ich bereitete die erste Ladung vor. Nachdem ich die Backbleche in den Ofen geschoben hatte, eilte ich die Wendeltreppe hinauf aufs Dach. Nelio war wach, als ich kam. In der zweiten Nacht begann er, seine Geschichte zu erzählen. Irgendwo, weiter unten an der Straße, auf der Rückseite eines verfallenen Hauses, gleich neben dem Theater, stand in der Dunkelheit eine Frau und stampfte Mais für den kommenden Tag. »Wenn ich höre, wie der Stock in den Mais stößt, denke ich an meine Mutter«, sagte Nelio, und seine Stimme klang überraschend kräftig. »Ich denke an sie und ich frage mich, ob sie wohl noch lebt.« Dann erzählte er von seiner Kindheit, von den grauenhaften Ereignissen, die ihn in eine Welt hinausgeschleudert hatten, die er überhaupt nicht kannte. Davon, wie er zum ersten Mal das Meer gesehen hatte und wie er schließlich in diese Stadt gekommen war. Er sprach nicht in einem fort. Zwischendurch wurde er zu müde, das Fieber stieg an und er versank wieder in der Dunkelheit, doch er kehrte immer wieder zurück. Kurz vor der Morgendämmerung aß er auch vom Reis und Gemüse, das Albano mir eingepackt hatte. In dieser Nacht begann er, mir aus seinem Leben zu erzählen. Er war in einem Dorf aufgewachsen, das weit hinter den großen Ebenen lag, in einer Talschlucht, gleich neben den hohen Bergen, die die Grenze zu den Gebieten bildeten, in denen fremde, uns unbegreifliche Sprachen gesprochen wurden und die Menschen auch andere eigentümliche Gebräuche pflegten. Das Dorf war nicht groß. Die Hütten bestanden aus sonnengetrocknetem Lehm. Ein Pfahl in der Mitte trug das Dach aus geflochtenem Schilf, das sie vom nahegelegenen Fluss holten, wo Krokodile dicht unter der Wasseroberfläche lauerten und nachts die Flusspferde röhrten. Er war mit seinen vielen Geschwistern aufgewachsen, seiner Mutter Solange und seinem Vater Ermengildo. Es war eine glückliche Zeit gewesen. Er konnte sich nicht erinnern, je hungrig zu seiner Matte gegangen zu sein, auf der er nachts schlief und sich mit mehreren Geschwistern die Decke teilte. Mais oder Hirse war immer vorrätig, und gemeinsam mit seinen Geschwistern hatte er herausgefunden, wo die Bienen ihren Honig verstecken. Sein Vater war oft lange Zeit fort. Er wusste, dass Ermengildo in einem fernen Land in den Gruben arbeitete, aber er wusste nicht, was Gruben waren, nur dass es Hohlräume waren, die sich tief hinab in die Unterwelt erstreckten. Da gab es funkelnde Steine, und weiße Menschen bezahlten ihn dafür, dass er sie heraufholte. Wenn er wieder nach Hause kam, brachte er Geschenke mit. Seine erste Erinnerung an sein eigenes Leben war, wie sein Vater ihn hoch in den Himmel hob und ihn die Sonne grüßen ließ. Immer, wenn Ermengildo zu Hause war, stand die Zeit still, und die Welt war vollkommen. Wenn er wieder auf einem der Pfade verschwunden war, die sich am Fluss entlang schlängelten, hin zu den hohen Bergen, wo es eine Straße gab und vielleicht auch einen Bus, der ihn zu den Gruben zurückbringen konnte, verlief das Leben wieder in den alten Bahnen. So waren ihm seine ersten Jahre im Gedächtnis, wie zwei verschiedene Zeitrechnungen, eine Zeit und ein Leben, wenn der Vater daheim war, und eine ganz andere, wenn er allein mit seiner Mutter und seinen Geschwistern war. Als er 5 war, hatte er angefangen, mit den anderen Jungen die Ziegen zu hüten. Er hatte ebenso gelernt, mit einer Schleuder auf Vögel zu schießen, wie die komplizierten Zweikämpfe mit Stöcken zu führen, die jeder Junge im Dorf beherrschen musste. Die Katastrophe war gekommen wie ein unsichtbares Raubtier bei Nacht. Er hatte geschlafen. Es war in der wärmsten Zeit des Jahres gewesen, und er konnte sich immer noch daran erinnern, dass er nackt auf der Bastmatte gelegen hatte. Die Decke hatte er abgeworfen, sein Körper war nass vor Schweiß und die Träume unruhig von der drückenden Hitze. Plötzlich war die Welt explodiert. Ein scharfer, weißer Schein hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Jemand hatte geschrien, vielleicht eins von seinen Geschwistern, vielleicht seine Mutter. In dem verzweifelten Chaos, das ausbrach, war er niedergetrampelt worden. Er hatte immer noch nicht begriffen, was geschehen war. Außerdem hatte er seine Hosen nicht finden können. Nackt wurde er in die Katastrophe hinausgeschleudert. Und schließlich begriff er, dass es Banditen waren, die sich in der Dunkelheit angeschlichen hatten. Sie waren gekommen, um zu töten und zu rauben und niederzubrennen. Der Überfall hatte sich bis zum Morgengrauen hingezogen. Aber die Hütten brannten mit so hellem Schein, dass keiner bemerkt hatte, wie die Sonne aufging. Plötzlich war sie einfach da. Das Dorf war zu diesem Zeitpunkt schon abgebrannt. Viele waren erschlagen, von Macheten zerhackt, von scharfen Stahlrohren durchbohrt, von Holzkeulen zerschmettert. Dann war es plötzlich sehr still. Seine Hosen hatte er immer noch nicht gefunden. Er hockte hinter einem Korb, in dem seine Mutter den Mais aufbewahrte, den sie einige Wochen zuvor geerntet hatten. Der Gestank nach Versenktem von den niedergebrannten Hütten war sehr stark. Es war ein Geruch, den er nie mehr vergessen würde. Es war sehr still geworden. Die Banditen hatten die Überlebenden, vielleicht die Hälfte der Dorfbewohner, Männer, Frauen, Kinder, auf dem offenen Platz zwischen den Hütten zusammengetrieben, wo sie gewöhnlich tanzten und trommelten, wenn sie ihre Feste feierten. Nelio verstummte, als würden ihm die Worte zu schwer. Dann sah er mich an und fuhr mit seiner Erzählung fort. Ich blieb hinter dem geflochtenen Korb hocken. Obwohl ich begriff, was vorging, hatte ich immer noch am meisten Angst davor, ohne Hosen dazustehen, wenn einer der Banditen mich plötzlich entdeckte und mich auf den offenen Platz zöge. Ich versuchte, mich unsichtbar zu machen, in meine Angst gehüllt, und wartete ab, was weiter geschehen würde. Es waren etwa 15 Banditen. Sie waren schmutzig und in schlechtere Sachen gekleidet als wir. Einige trugen schwere Soldatenstiefel ohne Schnürsenkel, andere waren barfuß. Es gab welche mit Gewehren und umgeschnallten Patronengürteln, andere trugen lange Messer, Äxte, Macheten, Keulen. Alle waren jung, einige nur wenig älter als ich, und die Jüngsten hielten sich im Hintergrund, krampfhaft ihre Waffen umklammernd. Aber auch die Jungen hatten Blut an ihren Kleidern. Ihre Gesichter waren blutig, genau wie ihre Hände und Füße. Es gab auch einen Anführer, einen Mann, der älter war als die anderen. Er trug als einziger eine fleckige Uniformjacke und eine zerrissene Soldatenmütze. Er war betrunken, wie alle übrigen, aber er schien auch berauscht von der Macht, die er jetzt über uns Dorfbewohner hatte, nachdem unsere Häuser abgebrannt waren, viele von uns schon tot und die Überlebenden von großer Angst erfüllt waren. Hin und wieder schlug er mit dem Arm in die Luft, als störten ihn die unruhigen Geister. Dann begann er zu sprechen mit schreiender Stimme, fast wie einer der Vögel, die über dem Fluss schwebten, wo die Frauen Wasser holten. Er sagte, sie wären gekommen, um uns zu befreien. Sie wären gekommen, um uns von der Partei und der Regierung zu befreien, die uns jetzt beherrschte, die Partei der jungen Revolutionäre. Wenn wir uns nicht befreien lassen wollten, würde er uns alle töten. Sie hätten unser Dorf niedergebrannt und viele Menschen getötet, um zu zeigen, dass es ihnen ernst sei mit ihrem Bestreben, uns zu befreien und uns zu einem besseren Leben zu verhelfen. Jetzt wollten sie Nahrungsmittel haben, und sie bräuchten Hilfe, um sie aus dem Dorf zu transportieren. Ich dachte mit Schrecken an den Korb, hinter dem ich mich versteckt hielt. Darin war der Mais. Wenn sie den Korb hochhoben, würden sie mich entdecken. Der Mann, der Anführer der Banditen war, redete immer noch. Er sagte, sie wären nicht nur gekommen, um uns zu befreien, einige von uns würden auch die Möglichkeit bekommen, sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten, in andere Dörfer, die auch befreit werden sollten. Bei diesen Worten wurden alle, die da zusammengepfercht standen, unruhig und begannen zu klagen und zu weinen. Da entdeckte ich meine Mutter. Sie stand eingeklemmt hinter den anderen Frauen. Auf dem Rücken trug sie meine Schwester, die wenige Wochen zuvor zur Welt gekommen war. Ihr sonst so schönes Gesicht war von derselben Angst verzerrt wie bei den übrigen Frauen. Zugleich suchte sie rastlos mit dem Blick nach etwas, das sie nicht finden konnte. Plötzlich wurde mir klar, dass sie mich suchte. In diesem Moment begriff ich weit über all das hinaus, was ich bisher erlebt hatte, was es bedeutet, eine Mutter zu haben. Und dass ich sie verlieren würde, ebenso wie ich vielleicht schon meinen Vater verloren hatte.